Punkte 27a und 27b. Das ist die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Modernisierung des Wehrdienstes sowie Beratung der Beschlussempfehlung des Verteidigungsausschusses zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Streichung der Wehrpflicht aus dem Grundgesetz. Über den Gesetzentwurf der Bundesregierung werden wir später namentlich abstimmen. Zu dem Gesetzentwurf liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vor. Und für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten vereinbart. Die Debatte Wehrdienstmodernisierungsgesetz eröffnet die SPD-Fraktion. Und für die Fraktion hat Frau Abgeordnete Siemtje Möller das Wort. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Verteidigungsminister, sehr geehrter Herr Wehrbeauftragter, verehrte Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem liebe Schülerinnen und Schüler. Was wurde in den vergangenen Wochen alles über euch geredet und geschrieben? Häufig in einer Art, die mich ehrlicherweise irritiert. Erst kürzlich beschrieb ein Generationenforscher euch in der Zeit als angeblich verwöhnte, ich-bezogene Generation, die den Staat nur noch als Lieferdienst wahrnehme. Was für ein Unsinn. Denn was ich in meinen Gesprächen mit euch erlebe, bei Begegnungen im Wahlkreis oder hier in Berlin, in Jugendparlamenten, auf Sportplätzen, Feuerwehrhäusern, beim THW oder auch im Umweltzentrum, das ist etwas völlig anderes. Ich sehe junge Menschen, die diskutieren, die sich einbringen, die helfen, die anpacken, die Verantwortung nicht scheuen, sondern sie suchen. Das ist so großartig, und ich will euch ausdrücklich sagen, ihr seid großartig. Und da jetzt gerade auch hier demonstriert wird und die zu Schulstreiks aufgerufen wurde, will ich euch zurufen, lasst euch davon nicht beirren. Weder beschließen wir heute, dass ihr zum Dienst an der Waffe verpflichtet werdet, noch dass wir zukünftig die Lostrommel rühren, um euch als Kanonenfutter in die Ukraine zu schicken. Das ist Populismus pur oder auch einfach Unsinn. Denn es geht doch im Kern um das Gegenteil. Wir brauchen eine starke Bundeswehr und eine widerstandsfähige Bevölkerung, um uns verteidigen zu können, damit wir uns nicht verteidigen müssen. Damit Putin erkennt, ein Angriff lohnt sich nicht, denn er verliert ganz sicher. Und dazu wird auch der auf Freiwilligkeit beruhende neue Wehrdienst einen großen Beitrag leisten. Wie wir jetzt ja gerade merken, dass dieses Thema bewegt und dass wir darüber leidenschaftlich diskutieren. Ich finde das richtig gut, denn um Frieden und Freiheit im Fall der Fälle zu verteidigen, braucht es nicht nur modernes Material, sondern auch ausreichend Menschen, die dazu bereit und auch befähigt sind und mit Leidenschaft auch dafür einstehen. Und dafür wollen wir den neuen Wehrdienst einführen. Sehr geehrter Herr Verteidigungsminister, Sie hatten einen exzellenten Gesetzentwurf vorgelegt. Und hier im Bundestag haben wir nach bester parlamentarischer Tradition diesen Entwurf intensiv beraten und an entscheidenden Stellen weiter gestärkt. Wir haben es uns dabei, das hat der ein oder andere ja vielleicht mitbekommen, nicht ganz leicht gemacht. Aber auch das ist gut so, denn es geht ja um viel. Deshalb gilt mein ausdrücklicher Dank den Kollegen Falko Drossmann, Norbert Röttgen und Thomas Erndl und natürlich auch dir, lieber Boris. Unsere Zusammenarbeit war stets konstruktiv, geprägt von gemeinsamen Willen, die richtigen Weichen zu stellen. Und ich finde, wir können heute mit Selbstbewusstsein sagen, uns ist damit wirklich etwas Gutes gelungen. Ein modernes Wehrdienstgesetz, das unsere Bundeswehr personell stärkt, eine leistungsfähige Reserve aufbaut und jungen Menschen ein attraktives Angebot macht. Konkret heißt das 2.600 Euro brutto, moderne Ausbildungsformate und ab 12 Monaten Dienstzeit einen Führerscheinzuschuss für Pkw oder Lkw. Wir führen die Wehrerfassung wieder ein, an dem alle 18-Jährigen einen Fragebogen zu Motivation und Eignung erhalten. Für Männer ist die Beantwortung verpflichtend, für Frauen freiwillig. Und alle ab 2008 geborenen Männer werden zukünftig wieder gemustert. Ich bin überzeugt, dadurch wird die Bundeswehr wieder Thema an den Abendprotesten. Das ist genau der Ort, wo sie hingehört, in die innerste Mitte unserer Gesellschaft. Ich bin mir sicher, durch direkte Ansprache, attraktive Bedingungen und sinnstiftende Aufgaben werden wir ausreichend Freiwillige gewinnen. Und sollte das Wiedererwarten nicht gelingen, behalten wir als Parlament das Heft des Handels in der Hand und könnten mit einem weiteren Gesetz eine Bedarfswehrpflicht einführen. Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr seid diejenigen, die dieses Land morgen tragen und im Zweifel auch verteidigen. Eurem Mut, eurem Gemeinsinn und eurem Einsatz zeigt ihr schon heute, dass ihr bereit seid, Verantwortung zu übernehmen. Und dass wir nun den Wehrdienst modernisieren, dann tun wir das im Vertrauen in euch und im Wissen, dass unsere Sicherheit nur stark ist, wenn sie in der Mitte der Gesellschaft verankert bleibt.
Danke sehr.
Herzlichen Dank.
Für die Fraktion der AfD hat der Abgeordnete Herr Rüdiger Lukassen das Wort. Bitte sehr.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Wehrdienstmodernisierungsgesetz der Koalition wird seit Wochen im Kontext der allgemeinen Wehrpflicht diskutiert, als eine Art Vorstufe. Aber das ist es nicht. Der Kern des Gesetzes sieht nur vor, dass die Attraktivität des Freiwilligendienstes in der Bundeswehr gesteigert werden soll. Und das nun zum x-ten Mal. Mit dem Wehrdienstmodernisierungsgesetz macht die Bundesregierung das, was sie immer tut, wenn sie Probleme nicht an der Wurzel packen will. Sie schüttet noch mehr Geld drauf. Das ist Merkel-Politik, und die kommt an ihr Ende. Aber beim Wehrdienstmodernisierungsgesetz geht es nicht nur ums Geld. Es geht um etwas Grundsätzliches. Das Verteidigungsministerium zahlt zukünftig jedem neuen Rekruten 2.700 Euro brutto. Viel Geld für einen Schulabgänger. Für die Bundesregierung bedeutet Attraktivität gleich Geld. Etwas anderes kommt ihr nicht in den Sinn. Aber Soldaten, die wegen des Solls kommen, haben keine feste Grundlage für den Dienst. Das reicht nicht. Der Gegenentwurf ist der Soldat, der aus Überzeugung dient. Es ist der deutsche Soldat, der weiß, wofür er kämpft, dass das innere Band in sich trägt, der geborene Verteidiger seines Landes, eben der deutschen Schicksalsgemeinschaft. Theodor Körner, Lützow, Rohn, Moltke, Hindenburg, Jünger, Rommel, Stauffenberg, Heusinger, Hartmann, Topf, Förtsch, Kammhuber. Es gibt hunderttausende Namen deutscher Soldaten, die dieses Band trugen und weiterreichten. Und, meine Damen und Herren, die Bundeswehr besteht aus diesen Soldaten. In keiner anderen Institution Deutschlands ist das Bewusstsein für das eigene, für das Schützenswerte, für unser Land so präsent wie in der Bundeswehr. Die Soldaten, die in ihr dienen, sind die Töchter und Söhne unseres Volkes. Sie leisten ihren Eid auf dieses, und sie sind damit keine Soldaten dieser Regierung, sondern Soldaten Deutschlands. Damit steht die Bundeswehr in einer 200-jährigen Tradition, einer Tradition der Treue, der Pflichterfüllung und der Verbundenheit zu Deutschland, egal unter welcher Regierung. Lützows Jäger kämpften nicht für den König, sondern für die Freiheit der Deutschen. Die Heeresgruppe Kurland kämpfte nicht für das erbärmliche Regime im Bunker. Die Soldaten hielten Stand, um 1,5 Millionen Ostpreußen vor der Roten Armee zu retten. Und, meine Damen und Herren, auch die Soldaten der NVA, einer deutschen wehrpflichtigen Armee, stellten sich im entscheidenden Moment ihrer Geschichte in den Dienst dieser deutschen Tradition. Als nämlich die SED plant, die Freiheitsbewegung 1989 militärisch zu bekämpfen, verweigern die Soldaten der NVA den Einsatzbefehl. Deutsche Soldaten schießen nicht auf Deutsche. Das deutsche Band blockierte den Einsatzbefehl. Meine Damen und Herren, der Thüringer Landesvorsitzende meiner eigenen Partei hielt am Mittwoch eine Rede im Erfurter Landtag zur Wehrpflicht. In dieser Rede kommt er zu dem Schluss, dass Deutschland es nicht mehr wert sei, dafür zu kämpfen. Was hätten wohl die Männer und Frauen der Befreiungskriege dazu gesagt? Sie wären diesem Befund niemals gefolgt. Liebe Landsleute in Thüringen und überall, der Kampf zur Rettung Deutschlands ist der Grund für die Gründung der AfD. Wo soll ich überhaupt anfangen? Unsere Kultur, unsere Kinder, Goethe, Schiller, Eichendorff, Wagner, Potsdam, Dresden, München, der Rheingau, die Schwäbische Alb, die Alpen, unsere Wälder und Seen, unsere Kinder, das deutsche Essen, die Nordsee, die Größe, die Tragik. Die Tragik des immer wieder aufstehen können. Wir sind das Abendland, und dafür lohnt es sich immer zu kämpfen.
Für die Fraktion der CDU-CSU hat der Abgeordnete Herr Dr. Norbert Röttgen das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zur Realität des Landes und Europas mit meinem Beitrag wieder zurückkommen. Der Gesetzentwurf, den wir heute in zweiter und dritter Lesung beschließen werden, ist von der Bundesregierung im August beschlossen worden, dann eingebracht worden. Die Koalitionsfraktionen haben dann in der ersten Woche nach der Sommerpause, also Anfang September, begonnen, intensiv an diesem Entwurf zu arbeiten. Heute haben wir den 5. Dezember, also 3 Monate intensiver Arbeit. Das ist parlamentarische Normalität, die Arbeit am Gesetz, am konkreten Gesetz, am Wortlaut. Am 01.01.2026 wird dieses Gesetz in Kraft treten. Meine Damen und Herren, diese parlamentarische Normalität, die zu guten Ergebnissen führt, das ist eine gute Nachricht, nicht in erster Linie für die Koalition, das ist nicht das Bedeutnis, eine gute Nachricht für unser Land, meine Damen und Herren, dass wir das erreicht haben. Wir hatten unterschiedliche Meinungen, wir hatten unterschiedliche Ausgangspunkte in manchen Teilen sogar. Aber wir haben diese unterschiedlichen Auffassungen eben in eine Diskussion, in eine respektvolle, zielorientierte Diskussion eingebracht, auf der Basis, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Denn wir sind in einer sicherheitspolitischen Bedrohungslage, wo es auf Deutschland ankommt. Und dass wir eine einsatzfähige, verteidigungsfähige Bundeswehr haben, das ist ein wichtiger, bedeutender, entscheidender sicherheitspolitischer Beitrag, den wir heute mit diesem Gesetz leisten, meine Damen und Herren. Dieses Gesetz ist darum eine gute Nachricht für Deutschland, für Europa. Es ist ein ganz wichtiger Baustein in der sicherheitspolitischen Strategie der Koalition, die eine Antwort gibt auf eine Bedrohungslage Deutschlands und Europas, die entstanden ist durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine, der in der Ukraine stattfindet. Aber wir haben eben keinen Zweifel, anders als die AfD, dass mit diesem Krieg die Freiheit und der Frieden in ganz Europa bedroht ist, meine Damen und Herren. Das ist die Tradition der Bundeswehr und nicht Ihre Schwurbelei, die wir gerade gehört haben, für Freiheit, Demokratie, Recht und Frieden sich einzusetzen. Das ist der Auftrag und die Geschichte und die Tradition der Bundeswehr, meine Damen und Herren. Es kommt eben wieder auf Friedenspolitik an. Wir kennen unsere Nachkriegsgeschichte, wo wir dachten, ich glaube auch zu Recht, dass wir von Freunden umzingelt sind und Verteidigungsfähigkeit, Militär, Bundeswehr eigentlich durch die Geschichte überholt waren. Das haben viele gedacht, und keiner hat einen Vorwurf verdient, wenn er sich auf diese positive, optimistische Sicht eingelassen hat. Aber seit nahezu 4 Jahren haben wir eine andere Situation. Wir haben die Realität von Krieg, und darum kommt es auf Friedenspolitik an. Friedenspolitik ist das, was wir leisten müssen. Das ist die Legitimation aller Anstrengungen. Wenn die Schuldenbremse aufgelöst wird, um Investitionen tätigen zu können, wenn wir wieder über eine verteidigungsfähige Bundeswehr verfügen müssen, meine Damen und Herren, die Geschichte und der Erfolg der Friedenspolitik des Kalten Krieges und der Jahrzehnte zuvor. Das war deutsche, europäische und transatlantische Abschreckungsfähigkeit. Die haben wir erreicht, dadurch Frieden gewährleistet. Oder um es in den Worten des Bundeskanzlers zu sagen, wir müssen uns wieder verteidigen können, um uns nicht verteidigen zu müssen. Das ist unsere friedenspolitische Leitorientierung, die wir verfolgen. Und dafür brauchen wir, und ich spreche es darum eben auch so aus, dafür brauchen wir Aufrüstung und wir brauchen mehr Soldaten, deutlich mehr Soldatinnen und Soldaten, als wir heute haben. Die finanzielle Seite, die Ausrüstungsseite, die fiskalische Seite, da sind wir dran und haben die Entscheidung getroffen. Heute kommt die personelle Dimension. Denn alle Aufrüstung, alles Material, wenn wir nicht Menschen haben, vor allen Dingen auch junge Menschen, die wissen um den Wert der Freiheit und des Friedens und des Rechts, dann ist alles nichts. Und dafür werben wir mit diesem Gesetz, dass wir eine gesamtgesellschaftliche Resilienz haben und Einsatz für Frieden und Freiheit, meine Damen und Herren. Es kommt auf die gesamte Gesellschaft an, in ganz unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten. Dieses Gesetz ist klar, konkret und verbindlich. Wir haben zu einem Gesetzesmechanismus gegriffen, den es in der Sicherheitspolitik noch niemals gegeben hat. Wir haben uns selber verpflichtet, als Parlament, als Land, indem wir einen mit konkreten Zahlen ausgestatteten Aufwuchsplan für die Bundeswehr in das Gesetz geschrieben haben. Nicht in Reden, nicht in guten Absichten, sondern es gibt Konkretheit, es gibt gesetzliche Verbindlichkeit dafür, dass wir den Aufwuchs der Bundeswehr hinbekommen, meine Damen und Herren. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Fortschritt, weil es unsere eigene Selbstverpflichtung ist, diese einsatzfähige Bundeswehr zu erreichen. Der Bundesverteidigungsminister wird, wie in diesem Gesetz vorgesehen ist, als Institution, als Minister, nicht die Person, wird berichten, jedes halbes Jahr, wie liegen wir im Plan? Liegen wir im Plan? Hier ist ein Ausmaß an Verbindlichkeit, an Transparenz und auch an parlamentarischer Kontrollmöglichkeit erreicht worden, wie es das noch nie gegeben hat. Und darum ist das ein sehr guter, breiter gemeinsamer Nenner, den wir gefunden haben. Und ich meine, er müsste auch zustimmungsfähig sein über die Koalition hinaus. Dass wir ein Gesetz machen in einer Verbindlichkeit, in einer Klarheit, wie es das noch nie gegeben hat, ist in anderer Weise auch eigentlich nicht mehr als nur adäquat. Wir haben eine Bedrohungslage, die real ist, die ernst ist. Und es kommt auf unser Handeln an. Der Krieg ist eine Realität, die Tod, Zerstörung, Leid seit nahezu 4 Jahren schafft. Und wir haben die US-Regierung in dieser Lage nicht mehr an unserer Seite. Das ist eine neue Lage, wie wir sie seit 80 Jahren noch nicht hatten. Und darum wollen wir und müssen diese Ziele erreichen. Wir haben zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um auf Freiwilligkeit zu setzen, um Menschen zu überzeugen. Das ist unser wichtigster Ansatz, den wir verfolgen, die Menschen zu gewinnen, sich für Freiheit und Frieden einzusetzen, meine Damen und Herren. Wir sind aber nicht blauäugig, meine letzte Bemerkung. Wir haben auch vorgeschlagen, wenn es nicht funktioniert, dann kommt dieses Thema wieder ins Parlament zurück. Und nirgendwo anders gehört es hin. Aber zuerst wollen wir die Menschen überzeugen für diesen Entwurf. Und wir sind guter Überzeugung, dass das gelingt. Vielen Dank.
Ihre Redezeit ist überzogen. Für Bündnis 90 Die Grünen hat Frau Abgeordnete Sarah Nanni das Wort.
Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrter Werbeauftragter. Zunächst einmal, Herr Röttgen, 7 Minuten und nichts gesagt. 7 Minuten und nichts gesagt. Wir werden diesem Gesetz heute nicht zustimmen als Grüne. Und ich warte schon auf die Unkenrufe aus der Union. Die Grünen hätten die Zeitenwende vielleicht dann doch nicht verstanden. Ich sage Ihnen was, wir haben die Zeitenwende als Grüne maßgeblich mitgestaltet. Und wir sind heute auch die größte Fraktion im Parlament. Die Grundgesetzänderung, die wir noch im Frühjahr mitgetragen haben, die Sie ja nie wollten im letzten Jahr, die hatte einen Kern, und das war die Ausweitung des Sicherheitsbegriffes. Warum? Weil diese Bedrohung eben nicht rein militärisch ist, weil wir über Gesamtverteidigung nicht nur nachdenken müssen, sondern auch handeln müssen. Ja, der personelle Aufwuchs bei der Bundeswehr ist wichtig, aber wir müssen eben auch den personellen Aufwuchs beim Zivilschutz schaffen. Und wenn man in die Ukraine schaut, dann sieht man, ein Land wird nicht durch 18-Jährige verteidigt. Und für diese Frage, wie schaffe ich das eigentlich, alle Generationen zu aktivieren, wie schaffe ich das, zivile und militärische Verteidigung zusammendenken, bietet dieser Gesetzentwurf keine Antwort. Und dabei wäre es so einfach möglich gewesen. Es wäre so einfach möglich gewesen. Demnächst werden viele junge Menschen und die Männer werden dann verpflichtet, einen Fragebogen auszufüllen. Warum hat man diesen Fragebogen nicht so gestaltet, dass ihn alle Generationen und alle Geschlechter ausfüllen kann und man zwei Dinge erfährt? Erstens, welche Kompetenzen gibt es schon in der Bevölkerung, die wir für den Zivilschutz und für die militärische Verteidigung einsetzen können? Warum fragt man in dem Fragebogen nicht gleich ab, bist du bereit, dich mehr zu engagieren für dein Land, zivil oder militärisch? Und warum bietet man nicht in einem Fragebogen auch an, dass die Leute sich fortbilden können, dass sie einen Grundwehrdienst leisten, auch wenn sie nicht 18 sind? Ich kriege hier gerade Zwischenrufe. Ja, das Bundesamt für Personalwesen darf einen Link schicken, wo drin steht, was man Freiwilliges alles machen kann. Das ist keine systematische Abfrage der Kompetenz der Bevölkerung. Und ich kann Ihnen sagen, warum das da nicht drin steht. Weil Sie keine Einigkeit haben mit dem Innenministerium, weil der Bundeskanzler sich nicht kümmert. Wir als Grüne fordern, es braucht eine Koordinierungsstelle im Kanzleramt für gesamtstaatliches Krisenmanagement, und zwar sofort. Und wir brauchen einen Verdienstausfall für alle, die geeignet sind und einen Grundwehrdienst nachholen wollen und vielleicht nicht gerade 18 geworden sind. Diese Kluft ist doch riesig. Bedrohungswahrnehmung auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite so kleine Problemlösung und ehrlich gesagt handwerklich noch nicht mal gut gemacht. Dieses Land will sich verteidigen und der Staat hat die Pflicht, allen Menschen die Möglichkeit geben, sich darauf vorzubereiten. Das macht dieses Gesetz nicht und deswegen werden wir nicht zustimmen.
Für die Fraktion Die Linke hat Frau Abgeordnete Desiree Becker das Wort. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir lehnen die Wehrpflicht ab, wir lehnen die Bedarfswehrpflicht ab, wir lehnen auch die Vorbereitung all dessen ab, das heutige Wehrdienstmodernisierungsgesetz. Wie alle Umfragen zeigen, junge Menschen haben anderes vor, als im Regiment März für das Kapital der Reichen den Kopf hinzuhalten. Und an die Grünen und ihren Jugendverband. Wir lehnen auch jedes verpflichtende Gesellschaftsjahr ab. In der Pflege fehlen keine jungen Leute, die aus Zwang dort sind. Es fehlen gut ausgebildete und gut bezahlte Fachkräfte. Man muss sich mal vorstellen, was alle anderen Fraktionen hier als freiwillig definieren. Den Zwang, einen Bogen auszufüllen und den Zwang, zur Musterung zu gehen. Wenn Pistorius nicht reicht, was dabei rumkommt, dann machen wir eben die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Und ja, es steht in Artikel 2a drin, dass Sie die Wehrpflicht wieder einführen wollen. Wer nicht hört, bekommt die Macht des Staates zu spüren. Strafen wie Geldbußen und polizeiliche Vorführung zur Musterung. Und wofür? Bis heute bleibt unklar, wo genau der Personalbedarf besteht. Braucht die Bundeswehr mehr Soldaten im Heer, bei der Marine, in der Luftwaffe? Im Gesetz sind jetzt irgendwelche Sollpersonalzahlen definiert, aber wofür genau? Das sagt niemand. Statt Erklärungen gibt es nur Appelle an den Gehorsam der Jugend. Die Lage ist gefährlich, also müsst ihr dienen. Wo genau, wofür genau, das erfahrt ihr erst vor Ort. Was ist das für ein Verfahren? Keine nachvollziehbare Planung, keine offene Kommunikation. Erst dank der Opposition konnten Jugendorganisationen überhaupt zu Wort kommen. So darf Politik nicht aussehen. Und Herr Röttgen, Sie haben mit diesem Gesetzentwurf hier heute überhaupt gar nichts geklärt. Sie haben einfach Ihre Diskussion noch mal ein halbes Jahr nach hinten verschoben über Wehrpflicht, Losverfahren oder wie Sie es auch immer nennen wollen. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Eltern sollten Kinder vor Gefahren schützen. Das ist doch eigentlich Konsens. Und zumindest für ihre eigenen Kinder sehen das die EntscheiderInnen, die heute hier sitzen, auch so. Aber für die Kinder der anderen Leute? Die Berliner Zeitung hat im Oktober alle Bundesminister angefragt, ob sie ihre eigenen Kinder zur Bundeswehr schicken würden, im Ernstfall auch gegen Russland. Wadephul, Dobrindt, Waken und Baas wollten sich nicht äußern. Pistorius schrieb zurück, ignorierte aber genau diese zentrale Frage. 17 MinisterInnen, nur eine Antwort. Zitat Karin Brien, das sollen meine Kinder selbst entscheiden. Ein Hohn, wenn junge Männer bald gar nicht mehr selbst entscheiden können, weil die Wehrpflicht wieder eingeführt wird. Wir haben deshalb einen Antrag zur endgültigen Streichung der Wehrpflicht aus dem Grundgesetz gestellt. Dieser liegt dem jetzt debattierten Gesetz zur Modernisierung des Wehrdienstes bei. Sie werden ihn gleich alle ablehnen und sich im Anschluss gegenseitig dazu applaudieren, die Kinder anderer Leute an die Waffe zu zwingen. An die Jugend möchte ich sagen, schaut in ihre Gesichter, wenn sie jubeln, und merkt euch. Was ihr verteidigen sollt, sind die Kapitalinteressen derjenigen, die weder eure Zukunft teilen, noch eure Sorgen, noch eure Lebensrealität. Sie sitzen in Vorstandsetagen, ihr in überfüllten Klassenräumen. Sie profitieren von Aufrüstung, ihr riskiert Leben und Traumata. Sie bleiben daheim, ihr sollt in den Krieg ziehen. Leider garantiere ich euch, auch in den kommenden Jahren wird die Bundesregierung keine Politik für euch machen. Klimapolitik, Herr Spahn, ja, Klimapolitik, nichts passiert. Kampf gegen Rechts, nicht mit Ihnen. Und eure Schulen, glaubt ihr, die Toiletten hier im Bundestag sehen aus wie eure Schulklos? Aber wenn man euch braucht, setzt man euch unter Druck mit Tabellen, wie viel von euch wann bei der Bundeswehr dienen müssen, sonst kommt die Pflicht. Wenn ihr 17 oder jünger seid, dann trifft es euch. Ihr habt diese Regierung noch nicht einmal gewählt, aber ihr sollt deren Entscheidungen ausbaden. Sagt nein. Ihr habt jedes Recht, euch zu wehren. Geht heute zu Recht auf die Straße, streikt gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Informiert euch über das Recht auf Kriegsdienstverweigerung und nutzt es. Wir helfen da gerne. Und passend ein Teil eines Gedichtes von Wolfgang Borchardt. Du, Pfarrer auf der Kanzel, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst den Mord segnen und den Krieg heilig sprechen, dann gibt es nur eins, sag nein. Du, Arzt am Krankenbett, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst die Männer kriegstauglich schreiben, dann gibt es nur eins, sag nein und frei. Du, Abgeordneter, der nur seinem Gewissen verpflichtet ist, wenn dir heute beholfen wird, befohlen wird, du sollst unsere Kinder in den Zwangsdienst schicken, dann gibt es nur eins, sag nein.
An dieser Stelle möchte ich sehr herzlich die Vertreterinnen und Vertreter unserer Bundeswehr, die dieser Sitzung beiwohnen, herzlich begrüßen. Danke für Ihren Dienst für unser Land. Ich darf nun das Wort weiterleiten an die SPD-Fraktion. Das Wort hat der Abgeordnete Herr Falko Drossmann.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, Herr Wehrbeauftragter, Frau Becker, also das war ja eine Rede, die hat sicherlich Ihrer Partei gut getan. Inhaltlich war es wirklich falsch, was Sie gesagt haben. Und Sie wissen es besser, Sie arbeiten gut im Verteidigungsausschuss. Nutzen Sie doch das Plenum mal hier, um nicht Fake News zu verbreiten, falsche Inhalte rauszuhauen, weil das ist nicht richtig. Aber es zeigt doch, wie die Debatte gerade läuft. Und wissen Sie, der Bundeswehr ist es immer am besten gegangen, wenn Sozialdemokraten und Sozialdemokraten Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister waren. Und einer von denen, Helmut Schmidt hieß der, der hat mal gesagt, Sicherheit bedeutet nicht nur Stärke, sondern Sicherheit bedeutet auch Vertrauen. Und das ist das, was wir hier leisten müssen. Vertrauen in die Institutionen. Frau Becker, wenn Sie sagen, es gibt einen Zwangsdienst, man wird zum Dienst an der Waffe gezwungen, dann ist das falsch. Das steht nirgendwo im Gesetz drin. Sondern viel eher, wir setzen auf die Freiwilligkeit, auf die Ernsthaftigkeit, auf die Beschäftigung mit diesem wichtigen Thema. Und ja, dann dürfen 18-jährige Menschen freiwillig die Entscheidung treffen, diesen Dienst wahrzunehmen. Wer denen das nimmt, wer die mit Fake News vergiftet, der vergeht sich doch in der Demokratie. Und ich möchte auch noch mal was zu dem Haufen hier sagen. Es ist ja demaskierend, wenn wir in der Debatte über Freiwilligendienst, über innere Führung, über die intrinsische Motivation, Soldatinnen und Soldaten zu sein, ausgerechnet so etwas wie die Heeresgruppe Kurland anbringen. Die Reste der Heeresgruppe Nord, 350.000 Männer, wirklich brutal gestorben im Krieg. Die restlichen haben sich gerettet auf einer Halbinsel, wurden von der SS bewacht, um da auszuhalten. Und das sind die Vorbilder. So sehen Sie unsere Soldatinnen und Soldaten. Mit denen haben wir nichts zu tun. Und diese Menschen, die Generation wurde damals missbraucht. Das sind keine Vorbilder. Und für sein Vaterland zu fallen, das will kein Soldat. Das sage ich Ihnen. Das sind nämlich ganz normale Menschen, die in unserem Land leben wollen, dieses Land schützen wollen. Es ist keine Ehre im Opfertod, liebe AfD. Und das machen wir auch nicht mit. Aber auch in der öffentlichen Debatte. Was wird ja gesagt? In Deutschland habe sich eine Hyperindividualismus breit gemacht, der für die Gesellschaft toxisch ist. Die Gesellschaft falle auseinander und Ähnliches. Ja, aber dann ist doch nicht das Militär die Klammer, die das zusammenhalten soll. Nehmen Sie doch mal die jungen Leute ernst. Lassen Sie sich freiwillig entscheiden. Und noch etwas. Natürlich haben wir auch andere Themen. Es geht doch gerade nicht um eine Militarisierung der Gesellschaft, weil die jungen Leute einen Brief bekommen. Also das ist doch wirklich unterintellektuell, was Sie da sagen. Und wer sagt, die Zeiten, als es sogar noch eine Wehrpflicht gab, die Bundesrepublik der 90er Jahre, der 80er Jahre, sei ein hypermilitarisierter Staat gewesen. Also ehrlich, denken Sie mal nach, bevor Sie sowas raushauen. Wichtig ist, wir kümmern uns aber auch um andere Dinge. Für die Grünen. Ich muss es jetzt für die Grünen, es tut ja immer so ein bisschen weh, aber dann gucken Sie mal, was wir beschlossen haben. Wir haben natürlich nicht nur dieses Gesetz eingebracht, Frau Nani, sondern wir haben natürlich auch einen Antrag eingebracht, der ganz andere Dinge regelt. So werden wir uns darum kümmern, dass die Freiwilligendienste gestärkt werden. Übrigens nicht als Exzerpt des Wehrdienstes, sondern aus eigenem Recht. Der zivile Dienst an der Gesellschaft ist ein eigenes Recht. Und deshalb haben wir 50 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Ein Jahr später werden es 70 Millionen Euro. Wir haben die Bundesregierung aufgefordert, mehr Plätze zu schaffen, die Rahmenbedingungen besser zu gestalten, Vorschläge für eine angemessene, chancengerechte Entschädigung, zusätzliche Leistungen, ÖPNV. Wir haben uns um diese ganzen Dinge mitgekümmert. Das hier zu ignorieren und zu sagen, wir stimmen nicht zu, weil wir den Fragebogen nicht gut finden, ehrlicherweise, das ist zu einfach. Da hätte ich von den Grünen mehr Verantwortung erwartet. Noch einmal, nutzen Sie nicht die jungen Leute aus, indem Sie ihnen erzählen, da wäre eine Pflicht oder das wäre die Tapferkeit. Geben Sie den jungen Leuten die Chance, sich freiwillig zu entscheiden, unser Land zu schützen. Und ich bin mir sehr sicher, dass es zu keiner Pflicht kommen wird, weil unterschätzen Sie nicht die junge Generation, die wird für unser Land, unsere Freiheit einstehen. Vielen Dank.
Für die Fraktion der AfD hat Herr Abgeordneter Jörg Zierwis das Wort. Bitte sehr.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Landsleute! Wir beraten über den Gesetzentwurf der kraftlosen Regierungskoalition aus der ehemals bürgerlich-konservativen CDU und der einstigen Arbeiterpartei SPD zum Wehrdienstmodernisierungsgesetz und über den linken Antrag zur Streichung der Wehrpflicht aus unserem Grundgesetz. Dieser Antrag ist verteidigungspolitisch völlig unverantwortlich, genauso wie seinerzeit die Aussetzung der Wehrpflicht durch die Merkel-Regierung. Dieser Antrag aus der wehrpolitischen Traumtänzerecke dient einzig und allein dazu, die linksbunte Blase zum Hüpfen zu bringen, die den Wehrdienst ohnehin meidet, wie der Teufel das Weihwasser. Mit Ihnen hier ist kein Staat zu machen, geschweige denn ein Staat zu verteidigen. Alle Bürger eines Staates sind geborene Verteidiger desselben. Diesen staatstragenden Gedanken formulierte einst General Scharnhorst. 150 Jahre nach den preußischen Heeresreformen war es Adenauer, der sich trotz großen Widerstands der SPD für die Wehrpflicht einsetzte. um die neu gegründete Bundeswehr personell auf Vordermann zu bringen, weil er ein Staatsmann von Format war, es schaffte zu überzeugen und die Notwendigkeit einer Parlamentsarmee, getragen durch die Wehrpflicht, mehrheitsfähig machte. Und so wurde der Staatsbürger in Uniform eine tragende Säule zur Friedenssicherung in Deutschland und Europa, über zwei Jahrzehnte auch in unserem wiedervereinten Deutschland. Generationen von jungen deutschen Männern hatte der Staat viel abverlangt. Männer, die heute noch Leistungsträger sind oder ein Arbeitsleben lang waren. Davon sagen die allermeisten, wir wollen diese prägende Zeit des Wehrdienstes nicht missen. Kameradschaftlichen Dank an 8 Millionen Veteranen für ihren Ehrendienst am Vaterland. Und in Zeiten, in denen Politik und Gesellschaft wieder über die Einsetzung der Wehrpflicht debattiert, innerhalb Schwarz-Rot allerdings die Mehrheiten dazu fehlen, weil auch mit dieser SPD längst kein Staat mehr zu machen ist, in Zeiten, in der eine wankende Koalition ein mutloses Wehrdienstmodernisierungsgesetz auf den Weg bringt, stellt die Linke einen Antrag zur Streichung des Artikel 12a aus unserer Verfassung. Die heutige Debatte zeigt erneut, die Sicherheit Deutschlands braucht die starke, unverbrauchte Kraft einer neuen Volkspartei. Es ist Zeit für die Alternative für Deutschland. Herzlichen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat der Abgeordnete Thomas Andl das Wort. Bitte sehr.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Wehrbeauftragter, liebe Soldatinnen und Soldaten. Mit dem neuen Wehrdienst bereiten wir unsere Bundeswehr vor für einen weiteren Schritt in die Zukunft. Unsere Profiarmee ist wesentlicher Bestandteil einer wehrhaften Gesellschaft. Und eine wehrhafte Gesellschaft ist die Grundlage dafür, dass wir diplomatisch handlungsfähig sind, dass wir souverän agieren können, dass wir auch beitragen können zu einem stärkeren geopolitischen Gewicht unseres Europas und dass über unsere Sicherheit nicht über unsere Köpfe hinweg entschieden werden kann. Meine Damen und Herren, wir kehren ein Stück weit zurück zu einem Normalfall. Ein Normalfall, der heißt, dass die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt auch Verantwortung übernehmen muss, dass die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt auch mit angemessenen Streitkräften ausgestattet werden muss. Wir kehren zurück zu einem Normalfall, dass Gesellschaft auch für diese Frage Verantwortung übernimmt. Wir kehren zurück zu einer Auseinandersetzung der Gesellschaft mit der Frage, wie wir unsere Sicherheit gewährleisten. Der Normalfall, der da hieß, dass Hunderttausende Menschen jedes Jahr Wehrdienst leisten, der rückt ein Stück weit jetzt auch mit diesem Gesetz wieder in den Vordergrund. Und Normalfall war, dass die Bundeswehr immer durch unsere Gesellschaft getragen worden ist, dass sich Familien Gedanken gemacht haben über die Frage, ob der Sohn auch Wehrdienst leistet oder vielleicht auch verweigert. Auch diese Möglichkeit besteht weiterhin. Und eine neue Bundeswehr, eine stärkere Bundeswehr, wird in Zukunft wieder viel stärker auch mit der Mitte unserer Gesellschaft verbunden sein müssen. Durch den neuen Wehrdienst, aber auch durch eine neue Reserve, die wir in einer ganz anderen Dimension aufstellen und die auch mit Fähigkeiten viel stärker auch zu dieser Bundeswehr und somit zu einer wehrhaften Gesellschaft beiträgt. Und dafür ist der neue Wehrdienst ein wichtiger Baustein. Und ein wichtiger Baustein ist natürlich auch, die Gesellschaft insgesamt mit einzubeziehen. Und dafür stärken wir auch mit einem separaten Antrag die Freiwilligendienste. Und dafür wollen wir auch als Union den Weg weiter betreiben zu einem Gesellschaftsdienst für alle, meine Damen und Herren. Aber schon für den neuen Wehrdienst gilt, jeder junge Mensch muss sich Gedanken machen. Jede Familie wird diskutieren. Und deshalb ist natürlich auch richtig, dass wir als Gesellschaft über den Weg intensiv debattieren. Und deshalb ist natürlich selbstverständlich auch zulässig und erlaubt, dass dagegen auch protestiert wird. Aber, meine Damen und Herren, wenn, dann bitte ernsthaft mit den Fragen auseinandersetzen und Demos nicht als Event mit Schulschwänzen verbinden, sondern ernsthafte Auseinandersetzung mit den Fakten. Wer in den Raum stellt, dass es um Selbstbestimmung statt Wehrpflicht geht, der versteht erstens nicht, dass wir nicht über eine Wehrpflicht debattieren, sondern über einen freiwilligen Wehrdienst. Und zweitens, meine Damen und Herren, wir spielen nicht Freiheit gegen Wehrdienst aus. Freiheit ist das, was wir schützen wollen. Und wer ständig dagegen polemisiert, der muss endlich auch mal beantworten, wie wir denn unsere Sicherheit und unsere Selbstbestimmung gewährleisten wollen. Immer nur sagen, das müssen irgendwelche anderen machen, das ist nicht die Lösung, meine Damen und Herren. Zu einer ernsthaften Debatte gehört auch, dass wir uns tatsächlich an den Fakten orientieren. Per Lotterie in den Schützengraben, das ist wirklich billigste Polemik und es ist letztendlich auch eine Lüge, weil das überhaupt nichts mit der Frage zu tun hat, die wir hier debattieren. Wehrdienst, Wehrpflicht hatte noch nie etwas mit Auslandseinsätzen zu tun. Wehrdienst, Wehrpflicht war ein Beitrag zu unserer Landesverteidigung, zu einer starken Bundeswehr. Und im Übrigen, in einem Verteidigungsfall sind alle Männer zwischen 18 und 60 wehrpflichtig. Und deshalb hat diese Frage, hat dieses Gesetz mit der Gesamtverteidigung in diesem speziellen Fall auch nichts zu tun. Hier geht es um eine Einfrage-Frage, die wir beantworten mit diesem Dienst. Wir müssen uns verteidigen können, damit wir uns verteidigen müssen. Das müssen wir als Gesellschaft gemeinsam tragen. Und dieses Ziel verfolgen wir mit dem neuen Dienst, mit diesem Gesetz. Und deswegen hat es eine breite Zustimmung verdient. Vielen Dank, Frau Präsidentin.
Für Bündnis 90 Die Grünen hat Frau Abgeordnete Nike Slavik das Wort. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte KollegInnen, wer schützt dieses Land, sollten wir angegriffen werden? Wie schätzen wir die wert, die für unsere Freiheit ihr Leben lassen würden? Was ist uns Einsatz für unsere Gesellschaft wert? Was bedeutet für uns Generationengerechtigkeit? Liebe Jugend, ihr schaut heute zu. Es geht um euch. Es geht um junge Menschen in der Ukraine und ihren Traum, in einem freien Europa statt unter russischer Besatzung leben zu können. Es geht um junge Menschen in Polen, im Baltikum, die Angst davor haben, als nächstes der russischen Aggression zum Opfer zu fallen. Es geht um Imperialismus, einen Diktator, der brutale Waffengewalt für seine Herrschaftsansprüche nutzt. Es geht darum, was wir im schlimmsten aller Fälle bereit sind, dem entgegenzustellen. Ich glaube daran, dass es genügend Menschen gibt, die sagen, im schlimmsten aller Fälle verteidige ich dieses Land und die Menschen. Und ich glaube, dafür braucht es keine Pflichtdienste. Aber ich finde auch, dass die Einführung von Musterungen angesichts der ernsten Lage vertretbar sind. Ich halte es für vertretbar, einen Fragebogen auszufüllen und zu einem Musterungstermin zu gehen. Ausgemustert zu werden, soll Menschen schützen, die nicht geeignet sind für einen Wehrdienst. Musterungen sollen auch ein geordnetes Verfahren für den Ernstfall und einen Rahmen für Kriegsdienstverweigerung schaffen. Aber, liebe Bundesregierung, ich habe kritische Fragen. Warum laden Sie die Verantwortung allein bei 18-Jährigen ab? Welchen Beitrag sollen andere Generationen leisten? Warum halten Sie an überkommenen alten Musterungskriterien fest? Und warum wollen Sie losen, wenn Freiwilligkeit an seine Grenzen stößt? All das halte ich nicht für gerecht. Und liebe Bundesregierung, Sie lassen heute die Chance verstreichen, die Freiwilligendienste gegenüber dem Wehrdienst wirklich nachhaltig gleichzustellen. Wir fordern mehr Freiwilligenplätze, ein Rechtsanspruch auf Freiwilligendienst, ein ÖPNV-Ticket für Freiwillige, ein Freiwilligengeld, das zum Leben reicht und dass Ämter wirklich verpflichtet werden, neben dem Wehrdienst auch über Freiwilligendienste, zum Beispiel im Zivilschutz oder Sozialen, zu informieren. All das ist bei Ihnen nur im Ansatz vorhanden, aber nicht konsequent zu Ende gedacht. Und Sie laden die Verantwortung allein bei 18-Jährigen ab, während Ihre Regierungspolitik an anderen Stellen bei der Jugend einspart, im Klimaschutz oder beim Kulturpass. Und deswegen werden wir Ihr Gesetz und Ihren Antrag heute ablehnen. Vielen Dank.
Für die Bundesregierung hat nun der Bundesminister der Verteidigung, Herr Boris Pistorius, das Wort. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten des Deutschen Bundestages, sehr geehrter Herr Wehrbeauftragter, lassen Sie mich zunächst ein Wort an Herrn Lukassen richten. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, in welche Richtung diese Fraktion unser Land führen will, dann ist völlig klar geworden, es geht nur rückwärts. Meine Damen und Herren, ich habe darauf gewartet. Wenn er mehr Redezeit gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich bei der Schlacht von Tannenberg 1410 gelandet, meine Damen und Herren. Um es deutlich zu sagen, Schweden, Lettland, Litauen, Kroatien. Die Liste ließe sich fortführen. Alle diese Länder haben eins gemein. Sie haben auf die veränderte Bedrohungslage reagiert. Sie haben in den vergangenen Jahren und gerade auch zuletzt noch einmal wieder sich auf den Weg gemacht, eine Form eines Wehrdienstes wieder einzuführen. Auch Frankreich, unser engster Partner, hat das vor einigen Tagen angekündigt. Auch Italien, aus Italien gibt es Meldungen in die gleiche Richtung. Unsere Partner schauen auf uns, unsere Alliierten schauen auf Deutschland, unsere Verbündeten machen mir gegenüber immer wieder in Gesprächen deutlich, es ist richtig und es ist gut, was wir alles in den vergangenen Jahren gerade hier in Deutschland unternommen haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und Sie erkennen an, was wir alles in dieser Zeit vorangebracht haben, von der Ausstattung über die Infrastruktur bis hin zum Geld, das der Bundeswehr jetzt zur Verfügung steht. Und mir wird oft gespiegelt, und das sollten wir uns bewusst machen, wir Deutschland sind längst zum Schrittmacher der Verteidigung in Europa geworden. Mit unserer Einigung zum Wehrdienstmodernisierungsgesetz gehen wir einen weiteren entscheidenden Schritt für unsere Verteidigungsfähigkeit. Und ich möchte dem Verhandlungsteam und den Mitgliedern des Verteidigungsausschusses und allen Beteiligten herzlich danken für die Diskussion. Ja, die war nicht immer leicht. Aber kann eine solche Diskussion überhaupt leicht sein? Was wäre das für ein lahmes Land? Was wäre das für eine langweilige Diskussionskultur, wenn wir nicht mal bei dem Thema on fire wären? Wir müssen uns klarmachen, worum es hier geht. Und das ist die Diskussion, die geführt werden musste und die auch heute geführt wird auf den Straßen, wenn die Schüler streiken und demonstrieren. Was ich übrigens großartig finde, meine Damen und Herren, weil es zeigt, Sie interessieren sich, Sie engagieren sich und Sie wissen, worum es geht und dass Sie nicht mit allem einverstanden sind, was wir hier beschließen. Be my guest, so soll es sein. Wir sind das Parlament, wir müssen streiten, wir müssen Vorlagen legen und wir müssen klarmachen, warum wir es tun, aber auch eben dafür streiten und zuhören. Und das tun wir, meine Damen und Herren. Und gleichzeitig weiß ich aus unzähligen Gesprächen im Land mit jungen Leuten, mit Besuchergruppen und Schulklassen, es sind viel mehr bereit, Verantwortung zu übernehmen, als uns Teile des Parlaments oder Teile der Öffentlichkeit uns glauben machen wollen. Es gibt das Gefühl für Verantwortung. Und gleichzeitig gibt es da, wo nicht auf die Hetzler und Lügner in der politischen Debatte gehört wird, sehr wohl auch die Erkenntnis, ja, hier geht es um Freiwilligkeit. Niemand zwingt uns zu irgendetwas, außer zu einem Fragebogen, der die Erfassung abbildet und zu einer Musterung, die niemandem wehtut. Worüber reden wir hier eigentlich, meine Damen und Herren von der linken Fraktion? Und ich will noch etwas sagen. Dieser Wehrdienst ist freiwillig. Und er bleibt es, wenn alles so gut läuft, wie wir uns das versprechen. Aber ja zur Ehrlichkeit, und dafür stehe ich auch hier heute Morgen gehört. Wenn es nicht reicht, und wenn die Bedrohungslage sich weiter so oder schlechter entwickelt, werden wir über eine verpflichtende, eine Teilwehrpflicht nicht umhinkommen, um dieses Land schützen zu können. Übrigens auch Sie, meine Damen und Herren. Denn um das deutlich zu sagen, unsere Bundeswehr, ich bin sehr froh, dass einige Kameradinnen und Kameraden heute hier sind, unsere Bundeswehr schützt auch diejenigen, die gegen sie sind und sie nicht ausstatten wollen. Ich sage das in aller Deutlichkeit, und das gilt auch für Sie, meine Damen und Herren. Denn die Meinungsfreiheit, die Demonstrationsfreiheit, die Religionsfreiheit, dieser Staat schützt sich nicht von alleine. Das müssen Menschen tun, die bereit sind, für ihn einzutreten, und nicht die, die hinterm Gartenzaun stehen und darauf warten, dass andere das machen, meine Damen. Meine Damen und Herren, um es kurz zu machen, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Die einen verschließen sich ihr, die anderen nehmen sie zur Kenntnis. Wir, die Verantwortlichen in dieser Bundesregierung und der sie tragenden Fraktion, übernehmen diese Verantwortung. Nicht mit Freude, nicht mit Begeisterung, aber aus Überzeugung. Und darauf kommt es an, meine Damen und Herren, denn dieses Land, diese Demokratie verdient es. Dankeschön.
Für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Herr Kurt Kleinschmidt das Wort. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Kameraden! Vor genau 4 Wochen haben Sie, Herr Minister Pistorius, bei der Bundeswehrtagung über den Personalaufwuchs bei der Bundeswehr gesprochen. Und Sie persönlich möchten unter anderem alle Zeitsoldaten anschreiben lassen, ob diese ihre Dienstzeit verlängern möchten. Und das zeigt, Sie haben auch keine Ahnung vom Personalwesen der Bundeswehr. Sie greifen nämlich damit in die Autonomie der Kompanien ein. Außerdem erwecken Sie, ja, Sie können ruhig zuschauen, außerdem erwecken Sie damit Erwartungen bei diesen Soldaten, die Sie dann persönlich zu verantworten haben. Es gibt nämlich durchaus Gründe, weshalb ein Soldat eben nicht weiter verpflichtet werden soll. Und Sie erschaffen wieder mal ein Bürokratiemonster und betreiben Mikromanagement. Und unter Ihrer Führung verkommt die Auftragstaktik zur Befehlstaktik. Und solche Fehlplanungen spiegeln sich in dem sogenannten Wehrdienstmodernisierungsgesetz wider. Die Realität wird sie in Jahren einholen, glauben Sie es. Sie stoßen den Bestandskunden wieder mal vor den Kopf. Was glauben Sie eigentlich, was Ihre Unterführer fühlen, wenn sie ihre Luxus-Wehrdienst leisten und jetzt bitte genau zuhören, zwischen 2.300 und 2.500 Euro netto monatlich erhalten? Und ich kann Ihnen genau sagen, was Sie dabei geritten hat, dieses Gesetz verabschieden zu wollen. Und jetzt genau zuhören. Wehrpflichtige müssen zur Bundeswehr oder einen Ersatzdienst leisten. Wehrpflichtige bekommen einen Wehrsold von wenigen 100 Euro. Wehrpflichtige bilden jedoch den Querschnitt der Deutschen ab, also fast 30% der Wehrpflichtigen wählen die Alternative für Deutschland. Und genau hier liegt nämlich Ihr Problem, liebe Regierung und der anderen Parteien. Sie können nämlich nicht tausende Wehrpflichtige entlassen oder erst gar nicht einziehen, weil sie unsere Alternative für Deutschland wählen. Sie hingegen möchten Wehrdienstleistende Deluxe, die finanziell abhängig und dienstrechtlich erpressbar sind. Das holt Sie doch ein. Wir Fachleute sprechen von Verteidigungsfähigkeit. Sie haben immer von Kriegstüchtigkeit gesprochen, Herr Verteidigungsminister. Nun sprechen auch Sie von Verteidigungsfähigkeit. Und genauso wird es sich mit Ihrem Wehrdienstmodernisierungsgesetz verhalten. Und deshalb, Herr Minister, hören Sie auf die Menschen, die Ahnung von Ihrem Geschäft haben, und versuchen Sie nicht permanent ein totes Pferd zu reiten. Man sollte fast meinen, Sie wollen Präsident Putin in die Karten spielen. Meine Fraktion der Alternative für Deutschland wird dieser wehrpolitischen Kakophonie nicht zustimmen. Und Ihnen, werte Kameraden da draußen, wünsche ich viel Soldatenglück. Eloka, hurra. Dankeschön.
Für die Fraktion der CDU-CSU hat Frau Abgeordnete Diana Herbstreuth das Wort. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Verteidigungsminister, sehr geehrter Herr Wehrbeauftragter, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem liebe Soldatinnen und Soldaten. Ich möchte beginnen mit einem Dank und zum Anfang, Herr Minister, bei Ihnen und Ihrem Haus. dass Sie so eine intensive Vorarbeit geleistet haben und uns mit konstruktiver, aber auch lösungsorientierter Zusammenarbeit bei diesem sehr herausfordernden Prozess unterstützt haben. Zum anderen gilt mein Dank auch der Verhandlungstruppe. Ja, Norbert Röttgen, Thomas Erntl, Sintje Möller und auch Falko Drossmann. Ihr habt mit großer Ausdauer, mit viel Geduld, aber auch mit hohem Verantwortungsbewusstsein einen wirklich guten Kompromiss errungen, erarbeitet und auch mit dieser Art und Weise uns Land ein Stückchen sicherer gemacht. Und ja, diese Verhandlung, sie war kontrovers. Und ja, sie wurde in der Öffentlichkeit teils zugespitzt begleitet. Aber genau das ist es doch, das Ringen um die Argumente. Das ist der Ausdruck einer lebendigen und vor allem auch einer demokratischen Miteinander im Kontakt sein und sich austauschen. Es zeigt die Verantwortung, dass wir es ernst nehmen, das, was Sie uns in die Hände legen. Es bedeutet Demokratie, eben eine unterschiedliche Position auszutragen, auszuhalten, um am Ende eine tragfähige Entscheidung treffen zu können. Ich stehe heute hier nicht nur als Abgeordnete des Deutschen Bundestages vor Ihnen, ich stehe auch als Frau Oberstleutnant aus der Bundeswehr vor Ihnen. Jemand mit sehr vielen Jahren in dieser Struktur, der Erfahrung hat und gedient hat. Und wir sprechen über ein Thema, das für mich keine abstrakte Debatte ist, für ein Gesetzgebungsverfahren, sondern eine zutiefst persönliche Frage ist. Das, was wir jetzt endlich modernisieren, reformieren und echten, spürbaren Wandel einleiten, das ist für mich nicht nur politische Notwendigkeit, das ist für mich als Soldatin eine Herzensangelegenheit. Deshalb macht es mich froh und auch sehr stolz, dass wir diese politische Achterbahn zusammen geschafft haben und dieses wichtige Gesetz endlich auf den Weg bringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte den Blick aber auch etwas erweitern. Ein attraktiver, moderner Wehrdienst ist nur ein erster Schritt, um die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes auch langfristig zu sichern. Nur umfassende Maßnahmen werden wir schaffen, wenn wir die Menschen dafür gewinnen, die wir im Dienst gewinnen, auch dauerhaft in den Dienst bei der Bundeswehr halten. Ich habe es bereits letzte Woche in meiner Rede im Haushalt angesprochen und ich werde es erneut betonen. Attraktivität entsteht eben nicht durch Worte, sondern durch funktionierende Organisation. Und genau deshalb brauchen wir auch verlässliche Strukturen, moderne und standortnahe Infrastruktur sowie einen echten Blick auf unser Bestandspersonal. Gleichzeitig müssen wir aber auch verstehen, dass Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit ist gemeinsame Verantwortung aller Bürger und Bürgerinnen. Ganz grundsätzlich geht es bei dem Thema um die Resilienz unserer gesamten Gesellschaft. Und deshalb ist diese Aufgabe über den Wehrdienst hinaus auch, dass wir die zivilen Strukturen stärken. Wir brauchen mehr Miteinander. Wir brauchen mehr Menschen, die in unserem Land, für unser Land Verantwortung übernehmen. Und wir brauchen Menschen, die Dienst an der Gesellschaft mittragen und gestalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Wehrdienstmodernisierungsgesetz stärken wir die Wehrfähigkeit Deutschlands. Doch die wahre Herausforderung besteht nach wie vor weiterhin darin, ein solides gesellschaftliches Fundament zu schaffen. Und daran werden wir alle zusammen weiterarbeiten. Ich bitte Sie um Ihre Stimme für dieses Gesetz. Vielen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat der Abgeordnete Herr Niklas Wagener das Wort. Bitte.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, 80% der jungen Menschen in diesem Land haben Angst vor einem Krieg. Aber auch ebenso viele sind bereit, ihren Beitrag zu leisten, einen Krieg zu verhindern, indem sie sich für die militärische und zivile Verteidigungsfähigkeit unseres Landes, für unsere demokratische Gesellschaft engagieren. Allein auf die Idee zu kommen, ein so schwerwiegendes Gesetz zu verabschieden, ohne die Betroffenen einzubinden, zeigt jedoch, welchen Stellenwert die Jugend für sie hat. Wir Grüne sehen das anders. Wir nehmen diese Generation ernst, ebenso wie die Bedrohungslage von außen. Und gerade weil wir die Bedrohungslage so ernst nehmen, sind wir nicht bereit, die gesamte Verantwortung allein den 18-jährigen jungen Männern vor die Füße zu kippen. Nur wenn wir über alle Generationen und alle Geschlechter gemeinsam zusammenstehen, werden wir glaubwürdig Putin vor einem Krieg abschrecken und unseren Frieden sichern können. Das Gesetz verpflichtet aber nur 18-jährige Männer zur Musterung und blickt allein auf den Wehrdienst, nicht auf die vielen anderen für unsere Gesellschaft ebenfalls bedeutsamen Dienste, beispielsweise beim THW, der Feuerwehr oder im sozialen Bereich. Das ist unglaubwürdig. Denn Sie wissen ganz genau, dass es für die Gesamtverteidigung unseres Landes mehr braucht, viel mehr. Darum fordern wir eine Enquetekommission für gesamtgesellschaftliche Resilienz, einen Ort, an dem wir hier im Parlament beraten, was ein moderner Gesellschaftsdienst leisten muss, freiwillig, hybrid oder verpflichtend und vor allem unter maßgeblicher Beteiligung junger Menschen. Unser Nein heute ist kein Nein zur Wehrhaftigkeit, sondern ein Nein zu diesem vermurksten Gesetzentwurf. Wehrhaftigkeit schützt uns von außen, aber Glaubwürdigkeit hält unser Land von innen zusammen. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat die Abgeordnete Frau Dr. Anja Weisgerber das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir spüren, unser Land muss widerstandsfähiger werden, resilienter nach außen und nach innen. Wir müssen unsere Verteidigungsfähigkeit verbessern, uns auf das Risiko zunehmender Naturkatastrophen besser vorbereiten, und wir brauchen Antworten auf eine immer älter werdende Gesellschaft. Gesellschaftliches Engagement ist deshalb notwendiger denn je. Und wir müssen mehr junge Menschen dazu motivieren, einen Dienst für unsere Gesellschaft zu leisten. Deshalb brauchen wir den neuen Wehrdienst, der zunächst auf Freiwilligkeit setzt. Und wir müssen gleichzeitig, wir müssen und werden auch gleichzeitig die Freiwilligendienste stärken. Ob in der Pflege, im Zivil- und Katastrophenschutz, in der Kultur, in der Jugendarbeit oder im Natur- und Umweltschutz. Überall dort tragen junge und ältere Menschen in den Freiwilligendiensten Verantwortung und machen unser Land jeden Tag ein Stück weit besser, menschlicher, solidarischer und stärker. Sie erfahren unmittelbar, was Zusammenhalt in unserer Gesellschaft bedeutet. Sie lernen, worauf es in Krisen ankommt. Freiwilligendienste sind deshalb absolut unverzichtbar. Doch viele Organisationen klagen bislang über fehlende Planungssicherheit. Das müssen wir und das werden wir ändern. Denn wir brauchen junge Menschen, die bereit sind, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Denn auch sie selbst können von diesen Gesellschaftsdiensten profitieren. Liebe Jugendliche, diese Zeit für die Gesellschaft, entweder bei der Bundeswehr abgeleistet oder in den Freiwilligendiensten, diese Zeit, die könnte doch auch eure starke Zeit sein. So müssen wir doch die Jugendlichen ansprechen. Das ist doch der richtige Tenor. Wer sich engagieren will,
darf aber nicht an Bürokratie, an Mittelkürzungen scheitern. Wir sind doch ständig im Austausch mit den Jugendorganisationen, mit den Verbänden. Und da hören wir auch immer wieder, wir brauchen die Mittel. Deshalb freuen wir uns, dass wir die Mittel für die Freiwilligendienste um insgesamt 50 Millionen Euro für 2026 und ab 2027 sogar um 80 Millionen Euro stärken konnten. Das ist jetzt ein verlässliches Fundament, ein starkes Signal. Dafür haben wir uns eingesetzt. Und ich bin wirklich froh, dass uns das gelungen ist, gemeinsam. Diese Mittel werden wir jetzt einsetzen, um die Plätze zu steigern und die Attraktivität zu erhöhen. Denn Freiwilligendienste und die Bundeswehr, sie sind keine Gegensätze, sie ergänzen sich. Beides zusammen macht unser Land widerstandsfähiger. Wir als Staat, wir müssen Verantwortung übernehmen, und wir müssen die jungen Menschen auch dazu motivieren, einen Gesellschaftsdienst zu leisten. Und wir werden den Herausforderungen mit Mut begegnen. Danke schön.
Abschließend in dieser Debatte hat für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Heinrich Koch das Wort. Bitte.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Bürger! Heute besprechen wir den Entwurf zum Wehrdienstmodernisierungsgesetz. Er soll die Bundeswehr stärken, erweist sich jedoch als klarer Fehlschlag, denn er übersieht fundamentale Probleme und gefährdet tatsächlich die Verteidigungsfähigkeit. Erstens. Der Entwurf setzt ausschließlich auf Freiwilligkeit, um ausreichend Soldaten zu gewinnen. Das ist riskant und unvorhersehbar. Wie sollen wir den Bedarf decken, wenn alles auf ungewisse Zahlen basiert? Aktuell verfügt die Bundeswehr über nur 180.000 Soldaten, benötigt aber bis zu 460.000 im Ernstfall. Ohne verbindliche Regeln bleibt diese Lücke bestehen. Pure Illusion. Zweitens. Die Ziele sind unklar und leiten sich nicht plausibel aus unseren NATO-Verpflichtungen ab. Sie wirken willkürlicher. Wo bleibt die präzise Planung für eine rasch einsatzfähige Bundeswehr? Die globale Lage erfordert mehr Personal, bereits im Frieden. Doch der Entwurf bleibt vage und bietet keine Lösung. Drittens. Es mangelt an echten Veränderungen in der veralteten Personalstruktur. Der Entwurf behebt nur Oberflächenprobleme wie die Musterung ab 2027, ohne die tieferen Ursachen anzupacken. Militärische Berufe sind oft weniger anziehend als zivile Alternativen. Ohne grundlegende Reform bleibt die Bundeswehr chronisch unterbesetzt und geschwächt. Viertens. Überall im Land wächst die Sorge, werden unsere Kinder künftig Konflikte jenseits unserer Grenzen geschickt. Dieses Gesetz bietet keine Garantien, weder eine Einschränkung auf das Staatsgebiet noch einen Ausschluss von Auslandseinsätzen außerhalb des Staatsgebiets. Die Ängste der Bevölkerung bleiben, bestehen. Wer sie ignoriert, verliert das Vertrauen der gesamten Nation. Darüber hinaus ist der Zeitpunkt höchst fragwürdig. Unter Verweis auf den Krieg in der Ukraine wird ein Gesetz im Eiltempo durchgepeitscht, das verpflichtende Einberufung erleichtert. Ist das verantwortungsvoll oder eine schamlose Instrumentalisierung eines Konflikts, der die Bürger ohnehin schwer belastet? Zusammenfassend ist das Gesetz ein Schnellschuss, nicht durchdacht, voller Widersprüche und geprägt von unrealistischen Annahmen. Stattdessen brauchen wir eine echte Wehrpflicht als Gemeinschaftsdienst mit klaren Regeln, eine gesamtstaatliche Beteiligung und Fokus auf den Schutz sowie die Durchhaltefähigkeit Deutschlands, ohne trügerische Hoffnung auf Freiwilligkeit. Nur so bleibt unser Land stark und souverän. Als AfD wird dieser Entwurf entschieden abgelehnt. Vielen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zur Abstimmung. Also ich schließe hiermit die Aussprache und wir kommen nun zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Modernisierung des Wehrdienstes. Es liegen mehrere Erklärungen nach § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Die sind dann dem Protokoll beigefügt. Und für die Besucherinnen und Besucher, so etwas kann man dann auch im Internet nachlesen. Das wäre jetzt zu lange, wenn wir diese verlesen würden. Der Verteidigungsausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 3076 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 1853 und 2581 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Bitte sehr. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit ist der Gesetzentwurf mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der restlichen Fraktionen angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Die Fraktion der AfD hat namentliche Abstimmung verlangt. Das Ergebnis dieser Abstimmung wird erst nach dem folgenden Tagesordnungspunkt, ich mache gerade das Mikrofon noch in der Lobby an, weil dort auch noch Abgeordnete und Mitarbeiter stehen, nach dem Tagesordnungspunkt 28 bekannt gegeben. Dann erfolgt auch die Abstimmung über eine Entschließung des Verteidigungsausschusses sowie über den Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Abgeordneten hier im Saal bitte ich noch, für eine einfache Abstimmung zu bleiben. Sie haben dann Zeit für Ihre Stimmabgabe, die namentliche, nach Eröffnung 20 Minuten. Und die Schriftführerinnen und Schriftführer bitte ich nun, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Sind Sie Daumen hoch? Vielen Dank auch unseren Saalmitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Plätze an den Urnen sind besetzt. Und hiermit eröffne ich die namentliche Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf der Bundesregierung. Das Ende der Abstimmung wird rechtzeitig bekannt gegeben. Und die Abstimmungsurnen werden so gegen etwa 10:30 Uhr geschlossen werden. Wir setzen die Abstimmung zu den Beschlussempfehlungen des Verteidigungsausschusses auf Drucksache 3076 fort. Tagesordnungspunkt 27b. Unter Buchstabe C seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 1488 mit dem Titel Streichung der Wehrpflicht aus dem Grundgesetz. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist gegen die Stimmen der Linksfraktion mit allen anderen Stimmen hier im Haus der Fraktionen angenommen worden. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 28a bis 28c, Beratung der Fraktionen, der Anträge der Fraktion der AfD mit den Titeln Bargeld ist gedruckt